Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Heute beginnen die Verhandlungen zwischen London und Brüssel über die Frage, wie geht's weiter mit dem vollzogenen Brexit, aber nach dem Ende der Übergangsphase dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die Corona-Epidemie und die Wirtschaft. Eigentlich ist ja nur schwer vorherzusehen, welche ökonomischen Konsequenzen es hat, wenn sich der Virus weiter ausbreitet, weil ja niemand weiß, in welchem Tempo, mit welchen gesundheitlichen Folgen das geschieht. Dennoch, die OECD traut sich an eine Prognose, die Weltwirtschaft unter Corona-Einfluss, und die Prognose fällt erwartungsgemäß eher trübe aus. Mischa Ehr hat informiert.
Die OECD hat wegen des Coronavirus ihre Prognosen für das weltweite Wachstum deutlich zusammengestrichen. Ging die Organisation noch im November davon aus, dass sich das weltweite Wachstum stabilisieren würde, sehen die Perspektiven nun entschieden schlechter aus.
Now in this base case scenario, we project global GDP growth to grow only by 2.4%.
Die Chefvolkswirtin der OECD, Lawrence Boone, geht nun also nur noch von einem globalen Wachstum von 2,4% aus. Das ist ein halbes Prozent weniger, als sie noch im November angenommen hatte. Im ersten Quartal rechnet die OECD mit einem noch stärkeren weltwirtschaftlichen Rückgang. Da könne die globale Ökonomie infolge der Corona-Krise sogar schrumpfen. Bremsend wirkt dabei bislang vor allem die Tatsache, dass in China Fabriken teilweise stillstehen und damit die Produktion insgesamt zurückgeht. Weil China durch Lieferketten weltweit stark vernetzt ist, doch beispielsweise im weltweiten Tourismus mittlerweile auch eine bedeutende Rolle einnimmt, sind die Folgen schon jetzt weltweit zu spüren. Die Mehrheit dieses Rückganges sind vor allem die Effekte rückgehender Nachfrage in China und zum Teil auch in anderen asiatischen oder rohstoffexportierenden Ökonomien. Aber jetzt, mit den Ausbrüchen in anderen Ländern in jüngster Zeit, sehen wir die Bekämpfungsmaßnahmen auch andernorts. Und das zehrt stark am Vertrauen bei Konsumenten und in den Finanzmärkten. Sollte sich das Virus allerdings noch weiter ausbreiten und sich damit die Einschränkungen und Gegenmaßnahmen noch weiter verstärken, geht die OECD sogar davon aus, dass sich das Wachstum weltweit in diesem Jahr halbieren könnte. Dies träfe schon für den Fall zu, dass sich das Virus weiter in wirtschaftlichen Kernregionen, also in China und im asiatischen Raum, in den USA und Europa weiter ausbreitet, nicht aber in der südlichen Hemisphäre.
And I think what I should stress at this stage is that this is not a worst-case scenario.
Weitere Ausbrüche und eine Ausbreitung des Virus in der südlichen Hemisphäre des Globus sind im Szenario einer Halbierung des weltweiten Wachstums also nicht eingerechnet, erklärte Lawrence Boone. Für diesen Fall wären die Auswirkungen noch drastischer. Für Italien geht die OECD davon aus, dass die Wirtschaft im günstigsten Fall stagnieren wird in diesem Jahr. Für Deutschland prognostiziert sie ein leicht schwächeres Wachstum von 0,3% gegenüber ihren Vorhersagen im November. Um gegenzusteuern, empfiehlt die OECD vor allem den Regierungen betroffener Industriestaaten, geeignete Maßnahmen zu unternehmen, um Menschen, Firmen und die Wirtschaft insgesamt zu unterstützen. Mögliche Impulse in dieser Richtung hatte am Wochenende Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Aussicht gestellt. Dazu äußerte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im ARD-Morgenmagazin.
Wir dürfen nicht zulassen, dass Corona unseren Wirtschaftsaufschwung kaputt macht. Deshalb brauchen wir keine Strohfeuer. Aber wenn man Konjunkturprogramme so versteht, dass wir steuerliche Anreize setzen, dass wir Abschreibungsmöglichkeiten verbessern, dann ist der Wirtschaftsminister ganz nah beim Finanzminister.
An die Notenbanken gerichtet, erklärte die OECD, sie sollten Signale setzen, dass sie notfalls bereitstünden, Maßnahmen zu ergreifen. Dies sei aber keine Krise, die die Notenbanken alleine lösen könnten.
Mischa Ehrhardt, war das starker Dämpfer für die Weltwirtschaft durch die Corona-Krise? Das ist die Annahme der OECD. Gemessen daran ist der Frankfurter Aktienhandel aber ganz gut in den Tag gestartet, Viktor Goldka.
Ja, der DAX ist direkt über der Latte von 12.000 Punkten gestartet. Das war ein gutes Signal. Dann ist es am Vormittag auch kräftig nach oben gegangen, nämlich 2%. Da war richtig Euphorie da ein bisschen. Aber schon kurz vor Mittag hieß es dann, wie gewonnen, so auch zerronnen.
Dann hat die gute Laune an den Börsen Asiens aber etwas länger gehalten.
Ja, das war so. Die konnten ja auch schon früher wieder in den wohlverdienten Feierabend gehen, einfach wegen der Zeitverschiebung. Deswegen heute Morgen grüne Kurse in Asien, wenn wir auf den chinesischen Leitindex CSI 300 schauen, zum Beispiel plus 3,3% oder beim Hang Seng in Hongkong 0,8% plus.
Die Gründe für diese Pluszeichen an den Börsen in Shanghai und in Tokio, das waren Ankündigungen der Notenbank, speziell in Japan, die Corona-belastete Konjunktur aktiv zu stützen. Ähnliche Signale gab es ja auch von der US-Notenbank. Und wenn wir auf die Politik gucken, es war eben auch schon kurz erwähnt, auch der deutsche Bundesfinanzminister unter anderem, schließt ja ein Konjunkturpaket nicht aus. Was kann das helfen? Viktor Goitke, antworten darauf hat Ihr Gesprächspartner.
Genau, das ist Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors und dem will ich die Frage stellen. Die Märkte hoffen auf Zinssenkungen der Notenbanken. Was bringt das am Ende tatsächlich?
Zinssenkungen bringen in diesem Umfeld deutlich weniger als Händewaschen, wenn es um den Kampf gegen den Coronavirus geht. Warum? Wir müssen die Ausbreitung verhindern und da ist Geldpolitik schlichtweg machtlos. Das Einzige, was sie machen kann, ist natürlich psychologisch zu stabilisieren, zu sagen, wir sind da, wir passen auf, wir tun was, wenn es gebraucht wird. Und genauso lese ich auch die Verkündigungen, die von der Bank of Japan, der EZB und auch der Federal Reserve kamen. Wir gucken uns das an, wir warten ab, möglicherweise machen wir was, vielleicht aber auch nicht. Also eher psychologisch.
Wenn man jetzt schaut, wenn die Zentralbanken Zinsen senken würden, dann würden ja auch Zinsen beispielsweise für Kredite sinken. Heißt auch Zinsen beispielsweise in den USA für Autokredite. Kaufen die Amerikaner denn etwa nicht mehr Autos und kurbeln kräftig die Konjunktur an?
Dann warten wir es mal ab. Das haben sie ja jetzt schon nicht getan. Und was wir bei dem ganzen, in dem ganzen Kontext ja vergessen ist, dass die Zentralbanken weltweit seit Jahr und Tag äußerst expansiv und damit konjunkturfördernd unterwegs sind. Das gilt für die USA ganz genauso. Und ganz am Rande erwähnt, wir reden immer davon, dass die Lieferketten durch Globalisierung erschwert worden sind, also eben durch den Coronavirus erschwert worden sind. Das ändert ja dann auch nichts an der Tatsache. Das heißt, wenn sie ein Auto herstellen, haben sie immer noch das gleiche Problem, selbst wenn sie plötzlich enorm viel mehr Käufer hätten, was ich absolut bezweifle.
Könnte einen anderen Vorteil von Zinssenkungen geben? Manche Unternehmen müssen zum Beispiel Schulden zurückzahlen, müssen sich neue Kredite besorgen. Diese Kredite würden dann günstiger in einer Zeit, wo ja jetzt momentan alles riskanter wird. Ist das nicht doch ein Vorteil von niedrigeren Zinsen in einer solchen Situation?
Müssen Sie noch mal genau aufpassen. Zinsen sind ungleich Zinsen. Also Unternehmensrefinanzierungen werden zum Beispiel teurer, weil die Konjunktur einknickt. Das hat mit Staatsanleihenrenditen nicht zwangsläufig was zu tun, weil die Bonität dort unverändert gut bleibt. Insofern bin ich der Auffassung, was die Zentralbanken machen können, ist eher psychologisieren oder psychologisch stabilisieren. Das gilt dann auch für die Unternehmenskredite bzw. Anleihen, die sie auflegen können. Wenn die Erwartung ist, es kommt alles wieder zur Ruhe zurück, dann bleiben auch die Refinanzierungsbedingungen sehr gut. Und darauf zielen, glaube ich, die Zentralbanken in allererster Linie ab.
Jetzt gab es heute Morgen eine Wortmeldung. Da sagt ein amerikanischer Ökonom, es könnte schon am Mittwoch eine große konzertierte Aktion der Notenbanken geben. Um 13 Uhr deutscher Zeit. Da könnte eine Zinssenkung kommen. Was ist von solchen Gerüchten zu halten?
Naja, können könnte es immer, das kann man nur dazu sagen. Aber rauslesen aus den Verlautbarungen tue ich es auf keinen Fall. Also möglich, aber das Einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, dass die amerikanische Zentralbank noch am bereitwilligsten ist, was zu tun. Die europäische Zentralbank hat sich äußerst vorsichtig geäußert. Da kann man nichts draus rauslesen. Wo sollte sie auch hingehen? Die Unzufriedenheit mit der Negativzinspolitik ist enorm groß, mittlerweile auch im Süden Europas, also der Eurozone meine ich damit, nicht nur in Deutschland und im Norden. Insofern wird sie sich da tunlichst bedeckt halten und bei der Bank of Japan ist auch nicht viel mehr zu erwarten. Die hat auch nur davon geredet, mehr Liquidität, das heißt aber nicht zwangsläufig Zinssenkung.
Jetzt gibt es in der deutschen Regierung, sagen wir mal zumindest, eine Auseinandersetzung. Wir haben es im Beitrag gerade eben gehört. Olaf Scholz kann sich ein Konjunkturpaket gut vorstellen wegen Corona. Peter Altmaier sagt, naja, ich trete da eher ein bisschen auf die Bremse. Wer von den beiden hat denn am Ende recht?
Ja, ich habe bei Peter Altmaier auch rausgehört, dass er mehr in Richtung strukturelle Veränderungen, also länger wirkende Politiken gehen will. Unternehmenssteuerreform, glaube ich, war sein Stichwort. Insofern denke ich, jetzt einfach für Corona mal ein kleines Strohfeuerchen zu zünden, ist eigentlich der falsche Weg. Wir sollten uns lieber überlegen, wie wir auf die Zukunft aufgestellt sind. Und das ist eine Frage der Strukturpolitik. Und da hängen natürlich auch die Unternehmenssteuern mit dran.
Hans-Jörg Naumer von Allianz Global Investors, ganz herzlichen Dank für Ihre Ansichten.
Danke an Hans-Jörg Naumer auch von dieser Stelle. Viktor Goitke, gucken wir auf die, die Hilfe vielleicht besonders nötig haben. Da fällt die Lufthansa wieder besonders ins Auge.
Das sind auf jeden Fall die Luftfahrtunternehmen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt rechnet heute vor, dass es dieses Jahr 2,5% weniger touristische Flüge geben könnte. Das sind also Touristen plus Dienstreisen. Und das hat natürlich nichts mit Flugscham oder Klimadebatte zu tun, sondern mit dem Coronavirus. Die Lufthansa will bis Ende April nicht aufs chinesische Festland fliegen. Nach Italien will einfach schon gar keiner mehr fliegen. Und selbst innerhalb Deutschlands, da stehen weniger Leute am Gate. Lufthansa-Titel schicken die Anleger heute mehr als 6% in die Tiefe. Aber auch die anderen Luftfahrtgesellschaften, EasyJet, Ryanair minus 5%, Air France, KLM minus 8%. Das sieht gar nicht gut aus heute.
Auch ziemlich Corona belastet die Banken. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Warum eigentlich?
Ja, was eigentlich alle an der Börse hier herbeisehnen, nämlich die Zinssenkung, das ist für die Banken ein Schreckgespenst. Denn wenn die Zinsen sinken, dann belastet das natürlich die Einnahmen. Man kann nicht mehr so viel für Kredite verlangen. Das wichtige Anleihegeschäft, da ist dann nicht mehr so viel zu holen. Und weil sich natürlich der Coronavirus auch zu einer Art Wirtschaftsschock auswachsen könnte, fürchten manche natürlich auch, dass mehr Kredite ausfallen könnten in den kommenden Monaten. Das sind alles in allem eine schlechte Melange für die Bankhäuser.
In die andere Kursrichtung geht es aber heute für ThyssenKrupp.
Ja, Thyssen hat seine Kronjuwelen verkauft, die Aufzugssparte. Dadurch fließen dem Konzern 17 Milliarden Euro in die Kasse. Geld, das der Konzern dringend braucht, das sagen zumindest Experten. Und mit dem Geld sollen jetzt die Schulden runter und manches soll im Konzern auch effizienter gemacht werden. Und das sind natürlich Stichworte, die die Börsianer immer sehr gerne hören. Thyssen-Aktien heute 0,6% im Plus.
Tesla, die Aktien des Elektroautobauers, die lassen sich auch an der Börse in Frankfurt handeln. Da gibt es wohl Nachrichten zum geplanten Standort in Grünheide, die die treiben.
Da zeigt sich der brandenburgische Wirtschaftsminister heute optimistisch, dass schon Ende, Mitte März der Spatenstich sein dürfte für dieses Tesla-Werk in Grünheide. Das war ja zur Zielscheibe auch von Umweltschützern geworden. Das klingt jetzt doch ganz optimistisch. Und der Wirtschaftsminister hofft eben auch, dass nicht nur Tesla eben tausende Jobs dort entstehen lässt, sondern auch andere Firmen nachziehen könnten. Wenn wir auf die Tesla-Aktien an der Börse heute schauen, Tesla-Aktien mehr als 5% im Plus hier in Frankfurt.
Und noch am Rande, die Deutsche Börse AG, die Trägerin des ganzen Börsengeschehens, über das sie berichten. Die eröffnet heute den Mitarbeitern ganz neue Arbeitsperspektiven, Homeoffice nämlich, nicht weil man so modern ist, sondern der Virus macht's.
Ja, der Börsensaal hier ist noch voll, kann ich Ihnen sagen, aber es geht der Börse vor allen Dingen um die Händlerprofis in Banken, die an die Börsensysteme angeschlossen sind. Die können normalerweise nicht mal einfach so vom Smartphone handeln, sondern die müssen am Rechner sein. Wenn das aber nicht gehen sollte, dann soll eben auch von woanders gehandelt werden können. Das ist eben die Neuigkeit.
Und dann gucken Sie noch auf Devisenmarkt, Anleihen und den Goldpreis zum Schluss.
Der Euro leicht im Plus bei einem $11,19. Die Durchschnittsrendite der deutschen Staatsanleihen sinkt weiter. Sie liegt jetzt bei minus 0,62%, relativ tief. Und Gold bei $1,604.
Viktor Goitka war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und Themenwechsel. Mit der Gleichstellung in Wirtschaft und in Unternehmen geht es nur langsam voran. Eine Quote gibt es für Aufsichtsräte, für Unternehmensvorstände nicht. Und auf Sicht ist auch nicht geplant, dass sich das ändern soll. Bei Unternehmen aber, die im Bundesbesitz sind, da wollen die Fachministerinnen für Justiz und für Frauen das Ganze voranbringen. Hier soll es einem neuen Referentenentwurf zufolge eine Quote geben. Kai Clement berichtet.
Mit gutem Beispiel in Sachen Gleichstellung vorangehen. Auf dieses Ziel wollen Justizministerin Lamprecht und Familienministerin Giffey Staatsunternehmen verpflichten. Bis Ende 2025 soll in deren wichtigsten Führungspositionen jeder zweite Chef eine Chefin sein. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine, gestützt auf den Referentenentwurf zum sogenannten zweiten Führungspositionengesetz. Zu den bundeseigenen Unternehmen gehören etwa die Deutsche Bahn samt ihren Tochtergesellschaften und die Deutsche Flugsicherung. Die Zielvorgabe einer 50%-Quote soll demnach nicht nur für Vorstands- und Aufsichtsratsgremien gelten, sondern für jede Führungsebene. Bereits seit 4 Jahren gilt, dass börsennotierte Unternehmen für ihre Aufsichtsräte eine Quote von 30% erfüllen müssen. Diese Vorgabe könnte unter Verzicht auf das Kriterium Börsennotierung auf deutlich mehr Firmen ausgeweitet werden. Zuletzt hatte Familienministerin Giffey den Stand der Gleichstellung auch in den obersten Bundesbehörden bemängelt. Nur gut jede dritte Leitungsstelle habe eine Frau inne. Die beiden Ministerinnen setzen sich dafür ein, das neue Gesetz im Laufe dieses Jahres auf den Weg zu bringen.
Kai Clement war das. In Brüssel wird verhandelt, wie die künftigen Beziehungen zwischen der EU und den Briten gestaltet werden können. Seit Ende Januar ist Großbritannien ja nicht mehr Mitglied der EU. Bis zum Jahresende gilt aber eine Übergangsfrist, in der alles bleibt, wie es war, ohne Brexit war. Nun also Start der Verhandlungen über die Zeit nach 2020. Peter Kapern in Brüssel in dieser Verhandlungsanfangsphase. Wie freundlich und friedlich ist man denn zueinander?
Naja, das ist eine berechtigte Frage, weil wir in den letzten Tagen durchaus mitbekommen haben, dass da schon mal die harten Verhandlungsbandagen angelegt worden sind, insbesondere in der vergangenen Woche, als die britische Regierung ihr Verhandlungsmandat präsentierte und dabei en passant mal fallen ließ, dass man durchaus auch die Möglichkeit in Erwägung ziehen würde, bereits im Juni die Verhandlungen ergebnislos abzubrechen, wenn bis dahin nicht erkennbar sei, dass es tatsächlich auf einen Handelsvertrag hinauslaufen würde. Aber ich glaube, man muss da doch eine klare Trennlinie zwischen der politischen Positionierung, auch dem politischen Theaterdonner auf der einen Seite ziehen und dem, was die Experten und Fachleute auf der anderen Seite tun. Die Verhandlungen beginnen in ein paar Minuten, so jedenfalls ist der Vorsatz. Und dann sitzen Experten, Fachleute, Diplomaten beieinander. Das sind Profis. Es wird in 11 Themenbereichen an 11 sogenannten Tischen gleichzeitig verhandelt, damit man zügig vorankommen kann bei diesen Gesprächen, die ja unter großem Zeitdruck stattfinden. Und ich glaube, dass dort der Tonfall professionell sein wird, konzentriert. Aber genau sagen kann ich das nicht, weil ich nicht dabei sein werde. Diese Verhandlungen finden selbstverständlich hinter verschlossenen Türen statt.
Dieser Schlüsselbegriff Level Playing Field, den die EU ins Verhandlungsfeld geführt hat, also schon vorher geführt hat und der wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Was genau ist damit gemeint?
Ich glaube, dass dieser Begriff sogar die zentrale Rolle spielen wird. Damit ist gemeint, dass die Europäische Union von einer unguten Ahnung, von einer bestimmten Furcht geleitet wird in diesen Verhandlungsgesprächen. Sie sieht, dass dort eine starke Nationalökonomie außerhalb ihres eigenen Wirtschaftsblocks unmittelbar vor der Tür der Europäischen Union sich aufstellen wird. Und sie möchte nun verhindern, dass die Unternehmen, die auf beiden Seiten des Kanals tätig sein werden, also die europäischen auf der einen Seite, die britischen auf der anderen Seite, dass die nach einem unterschiedlichen Regelsatz spielen, dass die möglicherweise nicht dieselben Spielregeln befolgen. Konkret heißt das, die europäische Seite hat Angst, dass die Briten sich sozusagen billig machen, in Dumpingbereiche verfallen, bei den Arbeitsschutzrechtnormen, bei den Umweltschutznormen, bei Steuerregeln, bei Subventionsregeln, um sozusagen der eigenen Wirtschaft einen künstlichen Wettbewerbsvorteil im Wettbewerb mit dem Rest der Welt, und das heißt eben insbesondere im Wettbewerb mit der Europäischen Union, zu verschaffen. Das soll durch einen gemeinsamen Kanon von Regeln, den beide Seiten beachten, ausgeschlossen werden. Wie genau man dieses Level Playing Field definiert, wie exakt die Regeln, die auf der einen und auf der anderen Seite des Kanals gelten, übereinstimmen müssen, das wird der zentrale Gegenstand dieser Verhandlungen werden.
Und um die Folgen gleich vorwegzunehmen, wenn es zu keiner Einigung kommt, dann hätte man den gefürchteten harten Brexit nur vertagt aufs kommende Jahr?
Genau so ist das. Und dann würden einfach die Regeln der Welthandelsorganisation WTO anzuwenden sein auf all die Geschäfte, die zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union laufen. Und das bedeutet dann eben durchaus in bestimmten Bereichen, beispielsweise bei Automobilen, Zölle. Das bedeutet auch Kontingentierung in bestimmten Bereichen. Aber genau das will man ja versuchen auszuschließen. Beide Seiten sind bestrebt, ein Abkommen zu erreichen, das Zölle und Quoten ausschließt. Aber die Bedingung der Europäischen Union ist, dann einen gemeinsamen Kanon von Regeln zu haben. Und die Briten lehnen das eben genau ab, weil sie sagen, wir sind doch aus der EU ausgetreten, um souverän zu sein, um unsere eigenen Regeln machen zu können. Und da können wir doch nicht in solchen Verhandlungen der EU versprechen, dass wir alle Regeln, die die EU in Zukunft noch aufstellen wird und derzeit schon hat, auch weiterhin befolgen werden.
Theoretisch könnten sich doch Brüssel und London bis zur Jahresmitte darauf verständigen, die Verhandlungen länger laufen zu lassen, 2 Jahre länger laufen zu lassen. Sehen Sie dafür Chancen?
Nein, keinerlei Chancen. Das hat Boris Johnson derart klar ausgeschlossen und sogar ein Gesetz hat er durchs Unterhaus gebracht, das eine Verlängerung der Verhandlungen ausschließen soll, dass selbst angesichts der bislang oft so unter Beweis gestellten politischen Flexibilität des britischen Premierministers eigentlich undenkbar ist, wie er aus dieser Falle oder aus diesem Schachzug nochmal herauskommen will und die Verhandlungen doch über das Jahresende hinaus verlängern will. Nein, hier in Brüssel gehen alle davon aus, am 31.12. muss das Rahmenabkommen, das Basisabkommen stehen. Hm. Über Details wird man dann später bestimmt noch reden können.
Peter Kapern war das aus Brüssel. Vielen Dank. E-Mails schreiben, Serien streamen, online shoppen. All das ist problematisch mit Blick auf den Klimawandel. Dass all das Energie verbraucht, liegt auf der Hand. Aber wie gravierend der Stromverbrauch ist, ist längst nicht bekannt. So sollen beispielsweise 20 Suchanfragen bei Google so viel Energie verbrauchen, wie eine Stunde Energiesparlampe leuchten lassen. Ob all das auch klimafreundlicher geht, das treibt nun die Bundesumweltministerin um. Über deren Pläne und Gedanken berichtet Uli Haug.
Konkretes Einsparpotenzial sieht SPD-Politikerin Schulze bei den Rechenzentren. Davon gäbe es in Deutschland über 50.000, jedoch wisse keiner genau, wo sie stehen. Deshalb soll jetzt erstmal ein Register erarbeitet werden.
Erst wenn man weiß, wo Rechenzentren stehen, mit welchem Stromverbrauch, dann kann man vor Ort auch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Abwärme zum Heizen oder für Gewerbegebiete genutzt wird.
Auf europäischer Ebene will sich die Umweltministerin außerdem für strengere Handystandards einsetzen. Dazu gehören konkrete Regeln für den Austausch von Akkus und Displays. Außerdem sollten Hersteller mittelfristig genaue Aussagen zur Produktion und Lebensdauer von Produkten machen.
Der digitale Produktpass ist ein Datensatz, der zusammenfasst, woraus ein Produkt gebaut ist, wie klimafreundlich es in der Produktion war, wie man es reparieren kann, wo es Ersatzteile gibt und was bei der Entsorgung und beim Recycling zu beachten ist. Sie ahnen es, ein solcher Produktpass, das wäre eine große Chance für die Umwelt über nachhaltiges Shopping hinaus.
Videostreaming-Dienste will die Umweltministerin dazu bringen, auf Ökostrom zu setzen und damit auch zu werben. Außerdem sollte mit geringeren Datenraten Energie gespart werden. Beispielsweise, indem Videos in sozialen Netzwerken nicht mehr automatisch sofort in höchster Auflösung abgespielt werden.
Uli Haug war das. Die Wirtschaftspresseschau beginnt mit der EZB und neuer Kommunikationsstrategie unter neuer Chefin.
Die Süddeutsche Zeitung freut sich darüber, dass EZB-Chefin Lagarde mehr Demokratie wagt und diverse öffentliche Diskussionsveranstaltungen in den Euro-Ländern plant. Da geht es beispielsweise um das Inflationsziel. Die EZB könnte doch ihr Inflationsziel herabsetzen und die Negativzinsen abschaffen. Mit solchen Meinungen werden Bürger die Notenbanker konfrontieren. Doch wie wird die EZB diesen Input verwerten, der vielem widerspricht, was Notenbanker gelernt haben? Es einfach zu ignorieren, wird nicht reichen. Ansonsten droht den Währungshütern ein weiterer Vertrauensverlust. Das Handelsblatt begrüßt, dass sich VW und der Verbraucherzentrale Bundesverband doch noch auf eine Entschädigung für rund 260.000 Dieselfahrer geeinigt haben. Ein Großteil der Streitfälle dürfte damit erledigt sein. Das ist gut für VW. Das Unternehmen kann einen weiteren Schritt bei der Bewältigung der Diesel-Altlasten gehen. Der Kompromiss ist aber auch im Sinne vieler Verbraucher. Sicherlich hätte bei einem Gang durch die Instanzen mehr herausspringen können, aber das war ungewiss und hätte mit Sicherheit viel Zeit gekostet. Die Neue Osnabrücker Zeitung schließlich ist verwundert, weil trotz sinkender Gasbeschaffungspreise und relativ warmer Winter die Heizkosten der Verbraucher kaum senken. Da läuft etwas falsch. Gern bringen die Anbieter das Argument vor, der Gasmarkt sei ein Markt mit Verzögerung. Soll heißen, die Einkaufspreise für Erdgas werden erst mit zeitlichem Abstand an die Kunden weitergegeben. Bei sinkenden Preisen passiert das jedoch häufig viel zu spät, viel zu gering oder eben gar nicht. Steigende Einkaufspreise hingegen merkt der Verbraucher sehr schnell in seiner Abrechnung. Das darf und muss man kritisieren.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten. Deutschland heute mit Petra Enzminger am Mikrofon. Auch dann ist Corona, die Ausbreitung der Epidemie, ein Thema. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.